Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Und hatte das Glück, dass ganz bei mir in der Nähe eine Notunterkunft geöffnet wurde. Da kamen also die Leute, die kamen direkt über die Grenze und wurden in diese Notunterkünfte, ich werde gleich nur noch NUK sagen, weil das ist bei mir so drin, das ist unsere NUK. Die kommen direkt über die Grenze und werden dann direkt erstmal in den Notunterkünften untergebracht und für eine Weile aufbewahrt, bis es weitergehen kann. Dort bin ich hingegangen, erstmal rein, weil ich neugierig war. Ich war tatsächlich in erster Linie neugierig, um mir das mal anzuschauen. Und bin dahin mit meinem damals anderthalbjährigen Sohn auf dem Arm und habe mir das angeschaut und habe dann mal gefragt, hör mal Leute, könnt ihr hier irgendwie Hilfe gebrauchen? Kann man hier irgendwas tun? 2 Stunden später war ich Deutschlehrerin. Miss Jenny. Total süß. Ging dann, da fragten dann auch direkt die ersten Leute mal so, willst du darüber auch ein Buch schreiben? Habe ich gesagt, nee, ich schreibe Fantasy, ich schreibe ganz in die fantastischen Richtungen. Ich will kein Buch darüber schreiben, das ist mir zu real, das ist mir zu ernst, das will ich nicht. Das hat sich dann aber tatsächlich im Laufe der Zeit geändert. Zunächst war ich aber Deutschlehrerin. Und ich habe mir gedacht, ich bin ein kleines bisschen heiser und bevor ich euch jetzt krächzend aus dem Buch ganz viel vorlese, was ihr eigentlich selber lesen könnt, habe ich mir gedacht, ich erzähle euch ein kleines bisschen aus diesem Deutschunterricht und möchte euch jetzt gleich ein bisschen was demonstrieren, was wir da gemacht haben. Da grinsen schon ein paar, die haben nämlich schon was spitz gekriegt. Ja. Also. Ich brauche dafür eure Hilfe. Wenn ich gleich euch bitte, dann möchte ich euch bitten, so wie die Geflüchteten das auch gemacht haben, weil ihr müsst euch das so vorstellen, ungefähr so viele Leute wie ihr sprechen 12 verschiedene Sprachen. Ein paar Einzelne sprechen sehr gutes Englisch, aber man hat nicht von jeder Sprache einen dabei, der Englisch spricht. Also bei den Syrern ist immer jemand dabei, der perfekt Englisch spricht. Bei den Leuten aus Afghanistan, da kann das schon wieder ganz anders aussehen. Man muss also irgendwo überlegen, wie kriege ich den Leuten vermittelt, was ich denen beibringen möchte, was das alles überhaupt bedeutet. Und dann müssen wir uns natürlich im Unterricht, wir können natürlich irgendwo anfangen, wie in der Schule, ne, bei A wie Affe und Bildchen malen. Es war uns aber wichtig, dass wir den Leuten das zeigen, was die im Alltag brauchen, was ganz wichtig für die im Alltag ist. So Arzt, einkaufen, tut mir was weh, diese Dinge ganz am Anfang, weil daran haperte es tatsächlich ganz, ganz oft an der Verständigung. Ja, ich werde euch jetzt eine Demonstration geben davon, was wir mit den Leuten geübt haben, gelernt haben. Es geht um Kleidung. Also, das ist die Jacke. Die Jacke. Sehr gut. Genau, das mit dem Artikel ist ganz wichtig. Die sind alle ganz fürchterlich angekotzt davon. Das ist große Schikane. Und alle fragen, Miss Jenny, warum 3? Ich sage, nur so, Schikane. Das ist der Stuhl. Sehr gut. Die Jacke ist auf dem Stuhl. Okay. Sehr gut. Die Jacke ist unter dem Stuhl. Unter. Sehr gut. Das ist die Hose. Das ist die Unterhose. Warum habe ich das gemacht? Warum war es mir wichtig? Warum haben wir uns da echt hingestellt vor sehr vielen, ja, man sagt ja tatsächlich immer die ganzen jungen Männer und haben tatsächlich auch mal einen Lacher und auch mal sehr pikierte Blicke geerntet, um die Unterhose zu zeigen. Das nennt man Show, Don't Tell. Kann ich. Warum haben wir das gemacht? Genau, es bleibt in Erinnerung. Warum ist die Unterhose so wichtig? Ja, ihr müsst euch das so vorstellen, die Leute kamen direkt von der Grenze, oftmals ohne jedes Gepäck. Und diejenigen, die Gepäck dabei hatten, haben es oftmals, einfach weil sie von Pontius zu Pilatus gekarrt wurden, in irgendeinem Bus war das Gepäck immer weg. Wir hatten also mehr Leute komplett ohne Gepäck als mit einer Tasche dabei. Und die werden dann zwar eingekleidet vom Roten Kreuz durch Spenden, aber Unterwäsche darf nicht gespendet werden. Und wir hatten die Leute also da stehen. Nach 10 Tagen kam dann mal jemand und hat sich getraut zu sagen, wir waschen jeden Abend unsere Unterhose. Und da haben wir gesagt, das ist eine ganz wichtige Sache, dass sie darüber reden können, dass sie erstmal wissen, was müssen sie überhaupt sagen, ja, und dass sie auch die Scheu verlieren, darüber zu reden, weil es manchmal doch ein bisschen schwierig am Anfang noch war. Ja, so habe ich meine Hose ausgezogen. Bevor ich euch noch ein bisschen lese, Fragen? Ich finde das total toll, wenn ihr euch mit ein bisschen einbringt, wenn ihr ein paar Fragen stellt. Das finde ich super, deshalb habe ich mich auch extra nicht hingesetzt. Lasst mich jetzt nicht hier hängen.
Bei denen, die unterrichtet wurden, waren das immer nur Männer oder war es auch gemischt?
Ja, die erste Gruppe, die ich unterrichtet habe, das waren 50 Leute gemischt, überwiegend Familien. Wir hatten also von 4 Jahren, also wir hatten auch Babys dabei, aber die haben noch nicht so viel gesprochen. Von ganz, ganz klein bis zur Oma. Wir hatten eine 80-jährige Frau dabei. Wie die das geschafft hat, hat keiner herausgefunden. Die war alleine. Irgendwie alleine ist sie bei uns angekommen. Also da kriege ich bis heute noch Erpelpelle. Hinterher hatte ich auch eine größere Gruppe von 150 Leuten. Das war dann eine Unterkunft, in der gezielt die jungen Männer separiert wurden, was sehr ungünstig war. Also es lief immer besser, wenn es gemischt mit den Familien zusammen, ja, die Älteren, die Väter dabei, das war schon immer besser, ja, muss man auch sagen. Ich meine, was passiert, wenn man sehr, sehr viele Jungs zusammensperrt? Guckt euch mal ein Fußballspiel an. Ja, gibst du einmal kurz nach hinten durch und danach bist du dran.
Ja, jetzt schon in Bezug auf Ihren Roman. Sie haben jetzt sehr schnell Hilfe angeboten. Haben Sie auch mit Leuten in dem Umkreis, mit Einheimischen gesprochen, die das vielleicht nicht so toll fanden?
Ja, habe ich. Also spätestens, als dann klar war, ich mache den Roman doch. Das war eine ganz, ganz interessante Sache, weil zuerst habe ich gesagt, das kannst du nicht machen, du kannst hier nicht mit dem Leid der Leute irgendwie, das geht nicht, ne? Und dann war ich so ein bisschen wie das Engelchen und das Teufelchen auf meiner eigenen Schulter, das Engelchen, du kannst das nicht machen, das ist nicht in Ordnung, und das Teufelchen, aber das sind so geile Geschichten, die dich erzählen, du musst die erzählen. Ich habe gesagt, gut, das Teufelchen hat dann gewonnen. Ja, und spätestens dann habe ich auch angefangen, mich mit den kritischen Leuten mehr auseinanderzusetzen, weil ich die auch verstehen wollte und weil ich die im Buch auch tatsächlich gerne gut darstellen wollte. Das habe ich auch in der Fantastik gelernt. Ein schwacher Gegner schwächt immer auch die Protagonisten. Und deshalb habe ich versucht, meine Gegner in dem Fall, meine Gegenspieler für die Protagonisten, auch möglichst stark darzustellen, Es wurde hinterher tatsächlich ab und an von Rezensenten bemängelt, dass die immer nur das Gleiche sagen, was man schon aus Facebook kennt. Aber ich kann nur damit arbeiten, was ich gekriegt habe. Es kam nichts anderes, wirklich nicht. Ja, also das habe ich gemacht. Ich habe ungefähr 50 Geflüchtete interviewt und 25 Deutsche, nochmal Einheimische, ungefähr 5 Leute, die da mitgeholfen haben, Ehrenamtler und Leute, die dort gearbeitet haben in den Unterkünften. Und dann wirklich 20 Gegner, größtenteils eye-to-eye und teilweise auch über Facebook. Ja, das war teilweise ein bisschen anstrengend. Du bist gleich nach ihr drin, ja? Frage beantwortet? Okay.
Meine Frage geht in die gleiche Richtung. Haben auch Flüchtlinge dein Buch gelesen? Und was sagen die dazu?
Ja, ein paar. Die erste Rückmeldung von einem Syrer war ungefähr: Jenny, das ist nicht genug Liebe. Dazu muss man erklären, die Araber schreiben wesentlich blumiger. Wir würden vielleicht manchmal sogar sagen kitschig, aber ja, das ist halt doch, die empfanden meinen Stil als relativ nüchtern, haben sich aber zum Teil durchgearbeitet, was ja mit 500 Seiten echt richtig anspruchsvoll und richtig hart war, ja. Aber die sprechen jetzt auch super Deutsch alle.
Als du diese 20 anderen Einheimischen interviewt hast, hast du direkt gesagt, ich möchte ein Buch schreiben? Also du hast direkt Fakten geschaffen. Wie haben die da reagiert? Waren die teilweise auch wirklich richtig böse? Sprich, wie man es ja dann von diesen Kommentaren und so auch kennt. Oder waren viele dann auch beratungsresistent? Oder haben manche sich auch wirklich angehört, was du zu sagen hast?
Ich habe in den Interviews tatsächlich nur gesagt, ich möchte ein Interview machen. Und ich habe dann auch, das war richtig schwer, das war der harteste Teil in dem Buch, ich habe ganz bewusst nicht diskutiert. Ich habe mir das nur angehört, aufgeschrieben. Wie sehen Sie das? Aha, in Ordnung. Schluck. Und habe versucht, nicht zu diskutieren. Die waren alle sehr, sehr nett zu mir. Allerdings, man muss natürlich auch immer sagen, es wurde auch teilweise nach dem Buch gesagt, ja, das sind so Vorzeigeflüchtlinge, die sie da porträtiert. Zu mir, das sind Leute, die zu mir gekommen sind. Unser Deutschkurs, das war ein freiwilliges Angebot. Und die Leute, die zu uns gekommen sind, die waren natürlich offen uns gegenüber. Und genauso ist es im Buch mit Toni ja auch. Toni kommt mit ihren kurzen Shorts da rein und natürlich kommen Leute zu ihr, die offen gegenüber dessen sind. Dass vielleicht auch ein paar Leute da hinten sitzen und sagen, damit will ich gar nichts zu tun haben. Bestimmt, ganz bestimmt. Habe ich aber so nicht kennengelernt, weil ich ungefähr genauso wie Toni, es war ja Sommer, ne, mit meinem Schlabberkleidchen da reingekommen bin und einfach mal geguckt habe, wie gehen denn die Leute auf mich zu. Und ich habe einfach so super Erfahrungen gemacht, dass ich jetzt gar nicht, also es wäre total falsch gewesen, wenn ich jetzt irgendwie ja noch was sehr Negatives mit reingeschrieben hätte, nur damit auch andere Seiten gezeigt werden. Und dann habe ich gesagt, nee, dann mache ich das auch nicht.
Ich habe es mit Flüchtlingen immer als schwierig empfunden, sie nach ihrem Schicksal zu fragen. Also ich war oft interessiert, wie sind die hierher gekommen, was ist mit ihrer Familie, sind sie alleine hier, ist die Familie noch im Kriegsgebiet, eventuell vielleicht sogar tot. Und ich habe immer Angst gehabt, danach zu fragen, weil ich Angst vor der Antwort hatte. Wie war das denn bei dir?
Angst vor der Antwort ist total ein gutes Stichwort. Hatte ich am Anfang auch. Und dann habe ich mich trotzdem ein paar Mal überwunden, weil ich auch gemerkt habe, dass die Leute Redebedarf haben und dass die gerne mit jemandem reden möchten, der es aushält. Und ja, also spätestens als ich das erste Foto gesehen habe, war es dann doch ganz schlimm. Also Foto von einer, die es nicht geschafft hat. Ne? Aber ich glaube, also ich wäre vielleicht tatsächlich eine ganz gute Journalistin geworden, weil ich kann mich da relativ gut dann distanzieren. selbst mit Leuten, also mit manchen Leuten entwickelt sich eine Freundschaft und da wird es dann ganz schwierig, sich zu distanzieren. Aber am Anfang in den Interviews kann man sich da, also ist mir das gelungen, ganz gut mich zu distanzieren. Sonst hätte ich das auch nicht lange machen können. Das wäre dann hart geworden. Und ich habe, das war ganz süß, ich habe dann irgendwann in einer Unterkunft den Beinamen bekommen, das ist die Frau, die nicht heult. Da war ich ein bisschen stolz drauf. Weil das natürlich auch für die Leute schwierig ist, wenn sie was erzählen wollen und das Gegenüber bricht daran so zusammen, ne? Dann kann man auch nichts erzählen, wenn man merkt, der andere leidet da fürchterlich drunter. Ja, ich komme mal zu dir.
Ich war selbst schon mal in so einer Unterkunft mit einem Freund von mir und der Mutter von dem. Und ich habe da so Erfahrungen gemacht, ich bin 14 und dass da Leute dass da Männer zu mir gekommen sind und mir Komplimente gemacht haben und so, das war für mich komisch, das kannte ich so nicht und ich wollte mal fragen, ob du auch so eine Erfahrung gemacht hast.
Waren es Komplimente oder war es schmierig? Okay, also manche Frauen so aus Deutschland, aus Westeuropa sind teilweise ein bisschen erschrocken und pikiert, weil die Araber, die Männer und die Frauen teilweise sehr, sehr offen und sehr herzlich sind, auf eine herzliche Art, die wir manchmal falsch verstehen. Also ich habe am ersten Abend direkt eine Liebeserklärung bekommen, allerdings von einer Frau. Und die Sprache ist teilweise auch, dadurch, dass die Sprache einfach sehr süffig ist, hat man wirklich direkt den Eindruck, ich mag dich, ich finde dich nett, scheint es gar nicht zu geben. Es kommt sofort ein, meine Seele ist mit deiner verbunden und du bist meine Schwester. Das geht tatsächlich dann sehr schnell und manchmal, also am Anfang, ich bin eigentlich ein sehr introvertierter Mensch, das glaubt man jetzt nicht, aber das ist jetzt Job. Und ich dachte immer, ich könnte schlecht mit Menschen. Ich habe dann gemerkt, ich kann schlecht mit deutschen Menschen, weil die haben mich einfach so in den Arm direkt und ich war sofort, ich war auf einmal Tante, Mutter, ich hatte 18 neue Kinder. Allerdings, ja, es sind natürlich auch immer mal der ein oder andere, der dann versucht, eine Freundin zu finden, vielleicht ein bisschen ungeschickt sich dabei anstellt. Das gibt es tatsächlich natürlich auch mal. Also Leute, die scheiße flirten, findest du wahrscheinlich in jeder Kultur. Ich würde gerne mal irgendwo, da war ich, ja. Immer nur die erste Reihe traut sich. Ihr könnt auch weiterhin, ich komme auch.
Also ich komme vom Kinderschutzbund in Gifhorn, vom Deutschen Kinderschutzbund. Und arbeiten auch mit ganz vielen Flüchtlingen zusammen. Und da ist es uns insbesondere auch aufgefallen, dass die Männer unwahrscheinlich freundlich zu uns sind und uns drücken. Und da haben, also einmal auch respektieren, aber trotzdem haben einige Frauen eben auch das Gefühl, als wenn da mehr sein sollte. Aber so wie Sie das eben berichten, scheint es ja nicht immer so unbedingt zu sein, oder?
Nein, also sicherlich mal und es gab auch immer mal den einen oder anderen, bei dem ich gesagt habe, bei dem halte ich jetzt ein bisschen Abstand. Aber wie gesagt, das ist bei allen Menschen ist es so. Also selbst hier am Stand gibt es oder auf der Messe gibt es mal oder irgendwie vielleicht den einen oder anderen Kollegen, bei dem ich sage, ach wenn der kommt, ne, dann gehe ich mal eben Kaffee holen. Gibt es überall. Also selbst unter Autoren gibt es Leute, mit denen man nichts zu tun haben will. Ihr seid alle nicht gemeint. Ich sage auch keine Namen. Ja, also letztlich, klar, man findet immer, das Gefährliche ist ja, wenn ich von so einer Gruppe, wenn mich einer blöde anmacht, dann habe ich ja sofort irgendwo diese ganze Gruppe, ach die, ne? Das passiert mir tatsächlich auch immer noch. Da hatte sich dann mal einer, der kam aus Weißrussland, extrem daneben benommen und sofort merkten wir Helfer, die echt versucht haben, wir lassen keinerlei Rassismus an uns ran, ja, mit den Weißrussen. Und dann mussten wir aber sofort sagen, stopp, jetzt pass auf, dass das jetzt nicht passiert, ne? Dass man jetzt nicht einen für mehrere verantwortlich macht.
Soll man das mit den Menschen dann besprechen? Weil es kommen ja durch Unruhe kommt ja herein. Und kann man das einfach so ansprechen?
Ja, also das hilft. wir haben das auch in den Helferkreisen teilweise gemerkt, wenn wir das sofort angesprochen haben, pass mal auf, du kommst gerade in den Bereich, in den du eigentlich gar nicht willst. Ach, stimmt. Also klar, manche schnappen dann noch, sind dann noch erstmal eingeschnappt, aber da kenne ich so eigentlich gar nichts. Klar, auf jeden Fall. Also das, die Gefahr ist immer da. Und die, bei Vorurteilen ist ja das große Problem, wenn wir meinen, wir hätten keine, dann sind die Vorurteile ja erst ein Problem. Solange wir uns bewusst sind, wir haben alle Vorurteile, passiert in der Regel nichts Schlimmes, weil wir dann auf uns aufpassen, auf das, was wir tun, auf das, was wir sagen und auch ein bisschen auf das, was wir denken. Ja. Jetzt möchte ich noch irgendeine Frage aus dem hinteren Bereich. Du bist auch noch, Entschuldigung, immer nur die erste Reihe.
Warst du selber schon in Aleppo oder warum ist Aleppo das Thema des Buches?
Nee, ich war aber mal in Holland. Ich bin tatsächlich, also wahrscheinlich der Mensch hier, der noch am wenigsten gereist ist, weil ich früh Kinder gekriegt habe und das ist echt teuer, mit Kindern in den Urlaub zu fahren. Wir fahren dieses Jahr in Urlaub, über die Grenze sogar. Nee, ich war noch nie in der Gegend. Ich hatte immer gedankliche Verbindungen zum Irak, weil eine Schulfreundin von mir aus der Grundschule aus dem Irak damals geflüchtet ist und zu uns in die Klasse kam. Und meine Kinderfrau, die ganz liebevoll meinen Kleinsten versorgt hat, die ist auch aus dem Irak gekommen, auch in den 90ern. Dadurch war das immer so ein bisschen für mich, ja, mein Irak. Ich fahre mal in den Irak, wenn ich ein bisschen unabhängiger bin. Aleppo ist es dann tatsächlich durch Zufall geworden, da in der ersten unserer Gruppen, als ich entschieden habe, ich mache das Buch, tatsächlich alle Syrer aus Aleppo kamen. Da war mir auch noch nicht klar, dass Aleppo so entscheidend im Krieg werden würde und dass das, ich habe es natürlich befürchtet, aber ich habe es nicht gehofft, dass es sich da so schlimm entwickeln würde. Aber es kamen halt sehr viele aus Aleppo und da war für mich eigentlich direkt klar, gut, das nimmst du. Auch weil es ein Schlagwort ist, Aleppo, Damaskus, damit kann jeder was anfangen. Mit den anderen Städten vermutlich schon wieder nicht. Und dann war einfach nur die Frage Aleppo oder Damaskus und dann ist es Zufall, dass es dann Aleppo geworden ist. Ich habe aber gesagt, sollte es irgendwann eine Fortsetzung geben, dann erst, wenn ich nach Aleppo reisen kann. Und das wird dauern. Leider. War das ein Arm, oder? Möchte noch irgendjemand was fragen? Oder soll ich ein kleines Stück lesen? Übrigens, ich habe mein Buch vergessen. Also ich habe mein Buch nicht vergessen. Ich habe mein Buch verschenkt. Ich habe eine schöne Anfrage bekommen, ob ich nicht der Berliner Jugendjustizvollzugsanstalt etwas spenden möchte. Und dann habe ich gesagt, ja, mache ich. Und habe denen ein Paket geschickt. Und am Abend darauf merkte ich, irgendwie fehlt mir hier ein Buch. Du hast doch jetzt nicht. Doch, das ist ein Buch vom Stand. Das könnt ihr gleich kaufen. Das ist das Erste, was wir gleich verkaufen werden. Das könnt ihr verkaufen. Ich werde reinschreiben vorne, dass dieses Buch mir die Messe gerettet hat. Ich habe eine Szene ausgesucht, die ich lesen möchte, die ein kleines bisschen weiter hinten liegt. Zuerst wollte ich den Anfang lesen, aber wir haben am Stand Leseproben vom Anfang. Und die könnt ihr alle mitnehmen und euch selber lesen. Deshalb möchte ich ein bisschen weiter von hinten lesen. Ich erzähle ein bisschen kurz zuvor, was da passiert ist. Es geht halt um Toni. Toni ist 16 und bei Toni gegenüber wurde ein Flüchtlingsheim eröffnet. Sie kommen aus dem Urlaub und die stellen fest, der Tennisclub gegenüber ist plötzlich ja eine NUK, eine Notunterkunft. Da wohnen plötzlich 400 Flüchtlinge bei denen im Garten quasi. Die Familie ist total geschockt. Das geht gar nicht. Klar, die sind auch erstmal total vor den Koffer gestoßen. Toni ist auch ein bisschen ängstlich. Sie hat auch mal böse Erfahrungen gemacht und hat es noch nicht ganz geschafft, eben auf diese Menschen zu reduzieren, die sie da blöd angemacht hat. daher hat sie auch ein paar Vorurteile. Toni hat allerdings eine gute Fee an ihrer Seite, das ist ihre Freundin Felicitas. Und die nimmt Toni einfach mit, die sagt, wir gehen da jetzt rüber, wir gehen da jetzt helfen und du kommst mit. Und dann sagt Toni auch, ja gut, da kann ich jetzt auch nichts sagen und kommt mit. Sie kommen also, da liegt es falsch. Sie kommen in die Notunterkunft. Toni möchte gerne Fotos machen, wird aber mit ihrer Kamera erstmal wieder rausgeschmissen, weil keine Fotos, aus gutem Grund. Wir dürfen nicht fotografieren, lässt das DRK uns wissen, als wir mit der Kamera vor dem Tor auftauchen. Nicht ohne die schriftliche Genehmigung der Bezirksregierung, die Träger der Unterkunft ist. Diese per Anschreiben zu erbitten, wie uns vorgeschlagen wird, klingt uns eindeutig zu bürokratisch. Fee meint, wir müssen das gar nicht erst versuchen, denn die Sesselfurzer würden nicht wollen, dass die Wahrheit über die Zustände im Flüchtlingsheim an die Öffentlichkeit gelangt. Ich muss meine Canon also wieder mit nach Hause bringen. Als ich zurückkomme, habe ich das Smartphone in der Tasche, mit dem ich wesentlich unauffälliger Bilder machen kann. Ich fühle mich verdammt undercover und in mein Unbehagen webt sich verwegene Spannung. Da vorne ist die Chefin, sagt Fee, als wir den Innenhof betreten. Sie winkt, ruft laut, hallo Saskia, und die Leiterin der Unterkunft winkt zurück. Ich weiß nicht, wie ich mir diese Chefin vorgestellt habe, aber die Realität haut mich um. Saskia ist zierlich, nicht viel größer als eine Parkuhr und vielleicht 19 oder 20 Jahre alt. Saskia ist übrigens real, die heißt nur anders. Sie hat kurzes, blondes Haar, heller noch als ich und mehr Sommersprossen als übrige Haut. Allerdings wundert mich überhaupt nicht, dass sie das ganze Camp leitet, denn sie versprüht auf den ersten Blick Power, Tatendrang und ein Selbstbewusstsein, mit dem man vermutlich ein halbes Dutzend Menschen üppig hätte ausstatten können. Freundlich schüttelt sie Fee und mir die Hände. Ihr wollt ehrenamtlich anpacken, ja? Total gern, sagt Fee. Falls unsere Hilfe denn gebraucht wird, füge ich hinzu. Saskia lacht auf. Das war der beste Witz, den ich heute gehört habe. Nee, ich korrigiere mich, den ich verstanden habe. Euch schickt der Himmel. Fee klatscht in die Hände. Na dann mal los. Was sollen wir denn machen? In einigen Metern Entfernung stehen ein paar junge Männer, die sehr neugierig zu uns rübergucken. Wenn ich doch bloß eine Vorstellung davon hätte, was sie denken. Aber ob mich das Wissen wirklich beruhigen würde? Im nächsten Augenblick bin ich froh, gar keine Ahnung zu haben. Ab morgen wollen zwei Lehrerinnen zwei- oder dreimal die Woche herkommen und mit einigen Campbewohnern Deutsch lernen, sagt Saskia. Die meisten können es kaum erwarten. Es wäre cool, wenn wir parallel eine Kinderbetreuung anbieten können, damit die Mütter und Väter auch mitmachen können. Traut ihr euch das zu? Kinder zu betreuen klingt eigentlich ganz harmlos. Die ist 16, ne? Das merkt man da. Fee und ich wechseln einen Blick und nicken dann. Saskia strahlt. Wie cool! Bis dahin könnt ihr euch ja schon mal umsehen und unseren Bewohnern Hallo sagen. Hallo sagen. Und vielleicht, sie zieht das letzte Wort in die Länge. Was denn? Frage ich. Naja, Saskia lächelt. Sie wirkt ein wenig unsicher. Es ist mir total unangenehm, euch gleich so eine unbeliebte Arbeit zu geben. Aber es wäre großartig, wenn ihr euch ein paar Müllsäcke nehmen könntet und Abfall einsammeln würdet. Wir haben vor einer Viertelstunde erst Tonnen, Container und Säcke bekommen. Vorher hatten die Bewohner keine Möglichkeit, ihren Müll zu entsorgen. Daher sieht's hier leider recht übel aus. Das ist alles real. Also ich habe mir in diesem Buch tatsächlich einmal gar nichts ausgedacht. Das war sehr hart. Für eine Fantasy-Autorin ist es verdammt hart, wenn man sich gar nichts ausdenken kann. Jetzt haben wir erstmal Container. Blaue und gelbe Tonnen kriegen wir später. Kommt ihr ohne mich klar? Ich muss ein bisschen zücken, weil wir haben jetzt nur noch 2 Minuten. Es liegt wirklich viel Müll herum, aber die Arbeit ist nicht schwer. Der Tag verspricht heiß zu werden. Bis jetzt liegt das Camp jedoch im angenehm. Die Flüchtlinge stehen oder sitzen in kleinen Gruppen beieinander und reden. Viele halten Formulare in den Händen, helfen sich beim Ausfüllen. Wir werden neugierig oder auch scheu gemustert. Einige lächeln, manche sagen Hallo oder ein ungelenkes Guten Morgen. Eine arabisch aussehende Frau hat ihr kurzes, hochstehendes Haar orange gefärbt, wobei man einen breiten Ansatz sieht. Die läuft auch bei mir in der Heimatstadt rum, also die könnt ihr treffen. Auch heute laufen wieder unheimlich viele kleine Kinder herum. Leider kann ich meine Zwillingsmäuse, die hat sie schon getroffen, nirgendwo entdecken. Vielleicht spielen sie in einem der Häuser oder dahinter. Plötzlich kommen drei Männer auf mich zu. Es sind die, die uns eben so auffällig beobachtet haben. Einer von ihnen trägt ein auffälliges T-Shirt, das man nicht verwechseln kann. Mein Herz beginnt zu rasen. Ich versuche, ihnen aus dem Weg zu gehen. Vielleicht wollen sie ja nur an mir vorbei. Doch sie ändern ebenfalls die Richtung. Sie halten direkt auf mich zu. Nervös weiche ich zurück bis fast an den Zaun. Das war...
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.